Es gibt einen wunderbaren Text in der Bibel, wo das drin steht, wie Jesus ist und wie er vorgestellt wird. Und dieser Text steht in Philipper 2, 5 bis 11, der berühmte Christus-Hymnus. Das war schon ein erstes Gebet der frühen Gemeinde. Und so hat man immer wieder diesen Text auch allgegenwärtig, Philipper 2, 5 bis 11. Ich möchte es gerade vorlesen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zum eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wir fangen schon an mit dem Text, ne? Das ist die Haltung, die eurem Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Bevor wir da tiefer eintauchen, wer Jesus wirklich war, geht es um so eine Haltung, die Jesus hatte, eine dienende Haltung, aber viel mehr. Es ist auch für uns ein Vorbild, wie wir leben dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es unglaublich schwierig, heute Vorbilder zu haben. Es ist unglaublich schwierig, weil wir heute sehr viel wissen und auch gerne dann in der Privatsphäre von bestimmten Persönlichkeiten geschürft wird, so lange, bis man was Negatives findet. Und es ist schwierig, Vorbild auch zu sein, weil man ist ja dann auch noch Mensch. Früher als Kind, da hatte ich als Vorbild Luke Skywalker von Star Wars. Ich fand das toll mit dem Lichtschwert und der Macht und so weiter und ich fand es ganz nützlich, ne, wenn man so Dinge bewegen kann. Das hat sich dann irgendwann mal gelegt, als ich erkannte, das ist pure Fiktion, ausgedacht, dann hat sich das schnell erledigt. Dann hatte ich lange als Vorbild Napoleon Bonaparte, der Korse. Das leuchtet auch immer wieder bei mir ganz dezent durch, dass ich da ein Fan von dieser Zeit bin. Aber irgendwie war dann klar, das ist auch nichts. Ne? Der Mann hat rücksichtslos Hunderttausende in den Tod geschickt. Also wer kann denn heute in diesen schweren Zeiten ein Vorbild sein? Wer war bereit zu dienen? Wer war bereit zu lieben, auch Liebe zu definieren? Wer war bereit, in diese Welt zu kommen, um zu retten? Und es völlig selbstlos, und wir haben es im Text schon gehört, im Gehorsam und sogar bis in den Tod. Und darum ist Jesus Christus heute ein wunderbares Vorbild, nach dem wir uns ausrichten dürfen. Frage, hast du ein Vorbild? Und Frage, wer ist das? Und vielleicht mal drüber nachdenken, wie dieses Vorbild Jesus Christus gehandelt hat. Und so fängt es auch an. Er, der Gott in allem gleich war, er kam in diese Welt, in diese Finsternis und er ist und war Gott. Aber er hat seine Privilegien aufgegeben, um in diese Welt zu kommen, um zu retten. Wir werden noch darüber hören, was das bedeutet. Aber er kam in diese Welt und hat alle Privilegien aufgegeben. Wir haben das schon ein bisschen gehört und man kennt die Weihnachtsgeschichte. Er wurde geboren in einer Krippe, nicht in einem Palast. Als die Magier aus dem Morgenland kommen, suchen sie ihn in Jerusalem im Tempel. Da ist er nicht. Das ist eine Krippe. Er wurde geboren, er war ganz Mensch, das heißt, er hatte Hunger, er kannte Leid, er kannte Angst, er weiß, wie das ist, er hatte Schmerzen, er hat sich gleichgemacht und er hat am Ende sogar den Tod erlebt. Ist wieder auferstanden, aber er hat es erlebt, wie es ist, zu sterben. Und darum ist Jesus da ein wunderbares Bild dafür, wie er auch als Diener in die Welt kam, um zu dienen. Ich finde es immer so spannend, wenn ich mir vorstelle, diese Menschwerdung Gottes, da haben sich die Theologen jetzt schon seit Tausenden von Jahren gefühlt damit auseinandergesetzt, was es bedeutet. Ich kann es immer nur beschränkt sehen. Es ist ja erstmal in eine Welt zu kommen, die dir eigentlich fremd ist, weil sie voller Sünde ist, voller Lügen, Betrügen und Neid und Jesus Christus es gar nicht ist. Ich habe mir das mal vorgestellt, wie das wäre, wenn ich jetzt Auto fahren müsste ohne Brille. Erstmal lustig, ne? Das wäre so nach Fahre nach Gehör. Es wäre sehr einschränkend für die anderen, weil ich den anderen wahrscheinlich Leben und Vorfahrt nehmen würde. Aber es ist dieser Punkt, es wäre eine Einschränkung. Es wäre etwas herzugeben, was ich als Privileg habe. Und so gibt es ja einiges, wo wir dachten, wir haben uns das vielleicht erarbeitet, Privilegien, gebe ich das vielleicht wieder her? Und ich finde es so schön, dass in diesem Text es rüberkommt, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte. Wer würde denn heute noch auf seine Privilegien und Vorrechte verzichten? Wer würde das einfacher machen, um andere zu erreichen oder zu gewinnen? Man hat sich so seine Privilegien erarbeitet im Laufe des Lebens. Als Kind wird man immer größer, selbstständiger, man hat sich die Privilegien gearbeitet. Die Eltern müssen einen nicht mehr füttern, das ist auch was Schönes. Ist auch irgendwie blöd, wenn die Freunde dabei sind und man wird gefüttert als 15-Jähriger von seinen Freunden, vor seinen Freunden. Man hat Privilegien erarbeitet, man hat ein größeres Auto, man hat ein größeres Haus, man hat all diese Dinge. Und Jesus hatte all diese Dinge bei Gott, hat sie aber hergegeben. Daher finde ich es auch so schön, wenn da steht, nutzte seine Macht nicht zum eigenen Vorteil und verzichtete auf all seine Vorrechte und Privilegien, die er hatte, um eben zu dienen. Wir kommen gleich noch dazu, warum zu dienen. Aber das ist erstmal die Grundeinstellung Jesus. Er kam aus Liebe in diese Welt, war bereit aufzugeben und herzugeben. Und nochmal, er kannte Angst, er kannte dann auch Hunger. Er kannte Todesangst, er hatte Stress. Er wusste, was Ablehnung ist, er wusste, was offene Feindschaft ist. Manchen wird manche Dinge nicht unbekannt sein in seinem Leben. Und leben wir nicht gerade in einer spannenden Zeit, wo man viel mehr Ängste hat, als man vielleicht noch vor, jetzt muss ich die Zeit zusammenfassen, mit Corona 3-4 Jahren hatte, wo wir plötzlich Corona hatten, jetzt haben wir eine ganz andere Weltsituation, Krieg, Inflation. All diese Dinge, die uns erreichen. Und das ist ja nichts im Vergleich zu den Dingen, die wir persönlich noch haben. Angst in unserem Leben, wie geht es weiter? Stress in den Beziehungen, Kampf um die Zukunft, Krankheit. Und dann kam Jesus in diese Welt, wo er sagte, das ist mir nicht egal. Es ist mir nicht egal, wie es diesen Menschen geht und es ist mir nicht egal, dass die Menschen in dieser Finsternis leben. Und sind wir ehrlich, es wird zurzeit immer finsterer. Auch wenn wir das gerne an Weihnachten einigermaßen schön ausleuchten und wegschieben. Und vielleicht ist es bei dir in deinem Leben sogar ganz persönlich gerade sehr finster. Vielleicht siehst du über gewisse Dinge auch gerade nicht hinaus. Wie schon gesagt, Probleme, Familie. Und dann ist dieser Jesus, der sagt, ich bin bereit in diese Welt zu kommen, weil ich dich sehe und weil ich dich liebe. Und das stand immer im Mittelpunkt von Jesus Christus. Das ist auch das, was der Text sagt. Er verzichtete auf seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Wir lehren, und das ist auch so in der Bibel, dass Jesus ganz Mensch war, auch ganz Gott. Ein unglaubliches Spannungsfeld. Und ich wünschte, ich könnte es theologisch erklären. Letztendlich geht es da um Glauben. Aber Jesus hatte auch in dieser Zeit viele verschiedene Dinge nicht, auch wenn er Gott war. Die ganze Herrlichkeit Gottes konnte man nicht sehen. Er war nicht allgegenwärtig. Und nochmal, er hatte auch diese menschlichen Gefühle der Angst und kannte die Probleme. Und er hat diese Privilegien aufgegeben. Privilegien aufgeben, habe ich schon ganz dezent angesprochen. Aber es gibt so manche Sachen, da würde ich kein Privileg mehr gern aufgeben wollen. Zum Beispiel, wenn da immer wieder Freizeiten sind und es heißt, Marcel, es wäre schön, wenn ihr vielleicht zu viert aufs Einzimmer geht. Das würde bei mir blanke Angstzustände auslösen. Zu viert mit anderen auf dem Zimmer, mit anderen Männern wohlgemerkt, die dann wahrscheinlich noch schnarchen, Geräusche machen, schmatzen, sabbern. Keine Ahnung, was halt so ein Mann macht nachts, wenn er schläft. Wenn ich das immer höre, dann erinnere ich mich immer daran, dass ich früher bei der Bundeswehr mit 8 Männern auf dem Zimmer war und genau das war der Zustand, schmatzen, schnarchen und so weiter. Von anderen Körperausöffnungen und Dünstungen wollen wir gar nicht reden. Aber das würde mir echt Angstzustände machen, wenn ich jetzt wüsste, ich müsste wieder mit irgendwelchen Männern auf irgendwo übernachten, in irgendeinem Zustand, in irgendeiner Hütte, auf irgendeinem Zimmer. Und auch das schreckt mich immer wieder ab. Dieses Privileg, dass ich maximal mit meiner Frau in einem Zimmer schlafe, das möchte ich mir nicht mehr hergeben. Privilegien hergeben, wie Jesus es getan hat, aufzugeben, sich zu erniedrigen, in eine Welt zu kommen, die ja so feindschaftlich ist. Wir lesen in Johannes 1, im Kapitel 1, dass die Welt erkannte ihn nicht. Und das heißt nicht, dass sie nicht wusste, wer er war oder was er konnte, woher er kam, sondern sie wollten ihn nicht annehmen. Sie wollten ihn nicht akzeptieren, wer er ist und wie er ist. Aber Jesus wurde aus tiefer Liebe zu jedem einzelnen Menschen Mensch. Und er hat es auch nicht gespielt. Das merken wir, wenn wir die Bibel lesen, wie er dann bereit war zu dienen und sich den Dingen auch auszusetzen. Wenn man heute fragt, was ist eigentlich Liebe, dann ist es immer geprägt von romantischer Vorstellung. Und wir können das Wort Liebe eigentlich gar nicht lösen aus dem jüdisch-christlichen Kontext, wie die Bibel das auch beschreibt. Diese selbstlose Liebe, diese Hingabe an andere. Dieses Sehen von einem Menschen in all seiner Not, in all seinen Problemen, in all seiner Finsternis und dann sich selbst zu erniedrigen und Mensch zu werden. Das hat Jesus Christus getan. Und er ist auch dieser Gott, der einen sieht. Das ist die Jahreslosung für 2023. Der Gott, der mich sieht, El Roi im Hebräischen, der sehende Gott, der allsehende Gott. Früher dachte man immer, das ist ja gruselig, Gott sieht alles, Gott merkt alles. Aber es ist dieser Gott, der dich wahrnimmt, der dich sieht und der dich kennt. Und jetzt kommt das Spannende in der tiefen Liebe Gottes, der dich trotzdem liebt, obwohl er alles kennt. Mit manchen Dingen können wir in unserem Leben gar nicht umgehen. Mit manchen Dingen haben wir Schwierigkeiten, sogar in unserem eigenen Leben. Und Gott ist der, der das alles weiß, dem man nichts vormachen kann, der dich sieht und der dich liebt. Und das ist der Grund, warum wir Weihnachten gedenken. Und es geht ja dann noch weiter. Er verzichtete nicht nur auf das Vorrecht, Gott zu sein, sondern stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und er kam in eine Welt, die ihm feindlich gegenüberstand. Die Bibel nennt es Sünde. Sünde, aus dem Griechischen ist es die Zielverfehlung, die eigentlich aus dem Bogenschießen kommt. Wenn man mal am Ziel vorbeigeschossen hat, an der Zielscheibe, dann war das immer Harmatia, Zielverfehlung. So nennt die Bibel die Sünde. Und heute versteht man eigentlich so Sünde, ich esse das Stück Torte noch, dann sündige ich heute mal. Aber die Bibel hat da einen tiefgreifenden Blick, was Sünde eigentlich wirklich ist. Es ist diese Lüge, dieses Selbstbetrügen, der Neid, all diese Dinge. Und jeder, der schon mal mit Sünde zu tun hat, nämlich mit belogen zu werden, das tut weh. Jeder, der schon mal unter Neid ständig lebt, unter dieser Sache, ich muss mich ständig vergleichen, ich möchte vielleicht besser sein, ich möchte ständig sehen, was der andere kann und sich dann schlechter fühlt, der weiß, welche Not es auslöst. Dann diese Bitterkeit und natürlich am Ende nicht vergeben können. Bitter werden. Und ein Mensch, der nicht vergeben kann, nicht loslassen kann und sein Leben ständig darunter beherrscht wird, unter den Dingen, die man vielleicht ihn oder sie verletzt hat, das ist kein schöner Mensch, weil er natürlich schnell andere Dinge reinbringt, Beziehungen vielleicht gar nicht mehr führen kann, Freundschaften nicht mehr führen kann. Die Bibel nennt das Sünde, Zielverfehlung. Und Jesus sagt es mal so schön in Johannes 8, das ist das, was dich gefangen hält. Und vielleicht ist es Bitterkeit, was dich gefangen hält. Vielleicht ist es dieses Nicht-Vergeben-Wollen. Aber dafür gibt es eine Lösung. Und das ist das, woran wir an Weihnachten gedenken, nämlich Jesus kam in eine Welt, die bitter war, unversöhnlich, unverzeihlich. Und darum steht am Vers 5 auch, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er kam in eine Welt, um zu versöhnen, Veränderung zu schenken, Perspektive zu geben. In einer Welt, wo vielleicht immer weniger Perspektive hat. Wo geht das Ganze hin? Wo führt das Ganze noch hin? Und dann eine Perspektive, wo selbst Jesus sagt, dass der Tod nicht die letzte Antwort ist, sondern es geht noch drüber hinaus. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Darum kam Jesus, um zu retten vor Sünde und vor dem Tod. Und das, was wir hier in diesem Text lesen, ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis. was Paulus macht. Er sagt, ich glaube an diesen Jesus Christus. Und trotz aller widrigsten Umstände, die er hat, im Philipperbrief wissen wir, dass er im Gefängnis saß, sagt er, ich glaube und vertraue trotz der Umstände, auch wenn sie nicht gut aussehen, vertraue ich Jesus, dass er mich liebt, dass er da ist und vor allem, dass das eintrifft, was er verspricht. Ich weiß, wir sind in den letzten Jahren oft enttäuscht worden. Da wurden Versprechen gegeben, gerade in der Politik, immer wieder, vielleicht auch persönlich, Beziehungen, wo wir enttäuscht waren. Und dann ist doch da einer, der sagt, ich halte mein Wort und auf das kannst du dich verlassen. Die Frage ist doch, was bleibt eigentlich am Ende? Was kann man mitnehmen? Jetzt zur Zeit geht es uns eigentlich an den Luxus. Noch ist es nicht die wahre Not, ich hoffe zumindest für viele noch nicht die wahre Not, aber es ist eigentlich viel Luxus. Vielleicht der dritte, vierte Urlaub im Jahr, vielleicht die Probleme, das Auto. Aber es gibt Dinge, wo man ganz genau weiß, das kann ich gar nicht mitnehmen. Die sind gar nicht bestimmt. Was habe ich denn am Ende meines Lebens? Meine Schönheit, meine Gesundheit, meinen guten Schulabschluss, meine Berufsausbildung, mein Studium, mein Status in dieser Welt? Jesus kam rein als Diener in einer dienenden Haltung, um uns davor zu retten, dass wir uns falsche Vorstellungen machen, was das Leben eigentlich ausmacht. Und wir haben interessanterweise viele falsche Vorstellungen. Zurzeit ist das Großthema Schönheit, Körperkult. Das ist interessant. Ich sage es gerne an dieser Stelle, aber wenn man sich mal Bilder aus der Renaissance anguckt, waren die Frauen recht pummelig zu dieser Zeit, weil es als schön galt, wenn sie dick waren. Die hatten Geld, sich Essen zu kaufen. Das galt als sehr attraktiv damals. Heute ist es fast schon zum Wahn. Dünnheit, Schönheitsideale. Müssen wir gerettet werden? Vor all diesen Dingen? Ja, müssen wir, wenn wir ehrlich sind. Und dafür ist Jesus gekommen, nämlich ein neues Bild zu geben, zu sagen, ich liebe dich, weil ich dich wunderbar gemacht habe, egal was andere sagen, egal was du selber von dir denkst. Und ich liebe dich, weil ich dich kenne und weiß, wie du auch wirklich tickst. Das ist ja das Schöne bei Jesus Christus, wir müssen ihm gar nicht viel erklären. Manchmal fehlen uns die Worte, Dinge auf den Punkt zu bringen, unsere Not, unsere Probleme. Manchmal sind wir auch überfordert, manche Dinge auch rüberzubringen. Und oft stoßen wir da auf Unverständnis, weil wir gar nicht wissen, kommt es überhaupt an, was ich gerade fühle oder empfinde? Jesus versteht dich. Jesus ist der, der gehorsam war. Und er ging diesen richtig großen Schritt, er ging ans Kreuz für uns. Er hat diesen Schritt auf sich genommen, obwohl wir klar in der Bibel auch nachlesen könnten, dass ein Wort genügt hätte und das Ganze wäre vorbei. Da standen 12 Legionen Engel bereit. Eine Legion sind circa 5000 Mann, römische Zeitzählung. Und das reicht, 12 Legionen. Umfasste wahrscheinlich zu dieser Zeit die komplette römische Streitmacht, die es gab im Imperium. 12 Legionen Engel standen bereit und Jesus hat es getan. Warum? Aus Liebe. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wir haben uns gefragt, wer ist dieser Jesus, der da uns besuchen möchte, sich einladen möchte? Ja, er ist so. Ich möchte rein in dein Leben. Ich möchte rein vielleicht in deine persönliche Finsternis. Ich möchte rein in deine persönlichen Probleme, weil ich der bin, der Antworten hat. Und Jesus hat Antworten, aber es sind immer Antworten des Glaubens. Wo er sagt, ich weiß, dass es gerade schwer ist, vertrau mir bitte. Ich weiß, dass es gerade nicht einfach ist, dass du dich vielleicht ungeliebt fühlst und vielleicht auch alleingelassen, aber vertrau mir, dass ich bei dir bin alle Tage bis an der Weltende. Das ist das Versprechen, was er gegeben hat. Und er war so überzeugt von dieser Botschaft, dass er sogar dafür gestorben ist. Und es war nicht irgendein Tod, es war ein Tod am Kreuz. Damals der grausamste Tod, den es gab. Langsam und qualvoll. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher, obwohl selbst Pilatus die höchste Autorität festgestellt hat, er ist ohne Schuld. Aber er hat es trotzdem getan, ans Kreuz zu gehen. Und er ist gestorben und das ist auch das, was ich so an Jesus bewundere. Er ist nicht nur der, der in eine Welt kam, sondern auch wirklich den Tod erlebt hat. Auch weiß, wie es ist, zu sterben, Stück für Stück. Aber er ist der auch auferstanden ist, der uns diese Perspektive schenkt, wo er sagt, da ist neues Leben möglich, wenn du mit mir lebst, wenn du an mich glaubst. Das Wort Glauben ist ein Beziehungswort in der Bibel. Es meint eigentlich Vertrauen. Und ich darf es wörtlich nehmen, es ist eine Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu Jesus. Ich kann mit ihm reden, das nennen wir Gebet. Ich kann sogar mehr über ihn erfahren, dafür haben wir die Bibel. Und das ist das, was Jesus möchte. Perspektive geben, Ewigkeit. Und da ist jemand, der hat trotz aller Sorgen und Probleme immer noch das letzte Wort. Und über das Thema Liebe werde ich morgen mehr referieren. Wer da Spaß dran hat, morgen um 10 im Gottesdienst zu sein, herzliche Einladung. Aber Jesus konnte das nur tun, weil er im Gehorsam gegenüber Gott war. Gehorsam ist so ein Wort, was wir heute nicht mehr mögen. Wir sind natürlich historisch geprägt, da war Gehorsam was durchaus Negatives. Eigentlich schade, weil es in dem Bezug Gehorsam Gott gegenüber was Positives ist. Weil Gott ist ja der, der allwissend, allgegenwärtig und allmächtig ist und der alles in der Hand hält. Und ihm gegenüber zu vertrauen, zu sagen, okay, ich möchte diesen Weg gehen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Aber sind wir ehrlich, was verstehen wir eigentlich wirklich? Ich bin immer noch fasziniert, dass Flugzeuge fliegen. Die gehen hoch, die kommen auch runter, also gut meistens. Aber ich bin immer fasziniert, dass Flugzeuge fliegen, weil für mich ist das sehr schwer. Ich kann ein Flugzeug nicht heben und trotzdem bleibt es oben, solange der Pilot will und der Treibstoff und die Flügel mitmachen. Aber irgendwann geht es runter. Für mich Faszination. Aber diese Abhängigkeit zu sagen, ich verstehe nicht alles, da gehört viel dazu zu sagen, ich kann loslassen. Als Jesus diesen Weg gegangen ist, ging er, um eben Sünde zur Vergebung zu führen, wo er sagt, ich weiß, dass da Neid und Bitterkeit in deinem Leben ist. Ich weiß, dass da Lieblosigkeit ist, Oberflächlichkeit. Aber ich kenne auch die Lösung. Und das finde ich so schön an Jesus. Es ist nicht einer, der sagt, das ist das Problem, lebt damit, sondern ich erkenne das Problem, aber ich gebe dir auch eine Lösung. Du kannst zu mir kommen, jederzeit. Du kannst um Vergebung bitten. Und es gibt nichts Befreiendes als Vergebung und Versöhnung. Was ist denn Vergebung? Vergebung ist die Bereitschaft, loszulassen. Nicht mehr nachtragend zu sein. Bereitschaft, ich bin bereit, ihm gegenüber loszulassen und frei zu sein. Und das hat Jesus möglich gemacht, mit dem Blick auf ihn. Und dann erleben wir das auch in diesem Text, als er das gesagt hat, ich gehe ans Kreuz und ich bin bereit, ne, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Er hat ja Todesangst in diesem Garten Gethsemane. Er hat gesagt, ich ziehe das durch für dich, weil ich weiß, was passiert, wenn ich das nicht mache. Du hast keine Hoffnung mehr, du hast keine Perspektive. Und nochmal, jeder, der das glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist die Perspektive und Hoffnung. Und eine Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Und dann passiert etwas nach diesem Kreuz, was wir in Vers 9 dann lesen. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Ja, der Name Jesus bewegt. Heute noch in der Politik, in der Geschichte, in unserer Gesellschaft. Die Frage ist, lassen wir uns vom Namen Jesus bewegen? Hinbewegen zu ihm, der uns liebt. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich alle mal vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Es wird einmal die Zeit kommen, wo Jesus erkennbar ist. Das ist das, was der Text hier auch sagt. Wo er zurückkehrt. Das ist das, was die Bibel lehrt. Schwierig zu glauben heute, weil wir oft nur gerne das glauben, was wir jetzt schon sehen, erkennen und begreifen. Weil wir eben uns zum höchsten Standpunkt machen. Das, was ich nicht begreife, kann nicht sein. Wie schon gesagt, ich bin raus, mit dem Flugzeug habe ich mich schon geoutet, dass ich vieles nicht begreife. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir wenig. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird sich jedes Knie beugen. Da wird nicht mehr gekämpft und auch nicht mehr diskutiert. Und das finde ich eigentlich auch ein schönes Bild. Ich muss dann auch nicht mehr kämpfen, wenn ich ihn als Herrn angenommen habe. Wenn ich ihn eingeladen in meinem Leben, hören diese Kämpfe in diesem Leben auf. Und vielleicht nochmal die Frage, wo kämpfst du gerade? Ist es die Liebe, die Akzeptanz, die Hoffnungslosigkeit, die Orientierung in dieser Zeit, Krankheit? Manchmal ist es auch recht finster in unserer Psyche. Wir haben eine Jahreszeit, wo es mehr dunkel ist als hell. Und das tut manchmal nicht gut, wenn die Sonne fehlt. Aber der Kampf wird aufhören. Und das finde ich auch ein schönes Bild. Der Kampf hört auf. Und dann steht es auch, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden dann Gott, dem Vater, die Ehre geben. Warum feiern wir Weihnachten? Wir feiern Weihnachten, weil es einen Vater im Himmel gibt, der dich unglaublich liebt. Und ich glaube das von ganzem Herzen. Und ich vertraue darauf, dass er Existenz ist, dass er mir Hoffnung gibt und dass er mir eine Perspektive gibt, die mir über den Tod hinausgeht. Dass es sogar so sein wird, wie es in Offenbarung 21,4 steht, wo kein Geschrei mehr sein wird, kein Leid und alle Tränen abgewischt werden. Alles hier hört auf. Und ich finde dieses Bild so schön. Er ist dieser Jesus Christus, der für dich in diese Welt kam, um dich zu retten. Jetzt kann man sich nochmal die Frage stellen, muss ich gerettet werden? Das kannst übrigens nur du beantworten. Aber wenn du sagst, ja, ich muss gerettet werden, kann man die Frage auch beantworten, wie es dann weitergeht. Nämlich mit Jesus Christus als Herrn, als Vater, auch als Freund, der immer da ist und niemals weggeht. Das ist das, was Jesus versprochen hat. Und vielleicht heute nochmal die Frage auch, für was und für wen lebst du? Was ist dein Antrieb, morgens aufzustehen, falls es überhaupt noch einen gibt? Und dann die Einladung von Jesus, komm zu mir. Komm zu mir, zur Ehre des Vaters. Komm zu mir, weil ich dich liebe und kenne. Komm zu mir, weil ich weiß, wie es dir wirklich geht. Und du darfst bei mir sein. Und das ist auch so eine schöne Perspektive. Wir dürfen immer Kind sein. Nie Meister, nie Experte. Kind. Wir dürfen loslassen und wir dürfen von ihm lernen. Wir hatten letzten Sonntag hier so ein wunderbares klassisches Konzert. Die Gebrüder Pohl haben uns da mit reingenommen. Es war schön. Einen haben wir hier. Das Ensemble ist nicht komplett heute, aber einen spielt heute hier. Und es war eine tolle Sache. Und ein Stück war von Bach. Bach ist bekannt. Das ist so hinten, hinterm Haus fließt da einer. Nein, das ist ein Komponist gewesen. Bach. Und er hatte mal als Voraussetzung gesetzt, mit aller Musik soll Gott geehrt und die Menschen erfreut werden. Wenn man Gott mit seiner Musik nicht ehrt, ist die Musik nur ein teuflischer Lärm und Krach. Das ist eingetroffen mit Techno, aber das ist eine andere Geschichte. Aber er sagt es in aller Deutlichkeit, es ist alles zur Ehre Gottes. Das Interessante bei Bach ist, der wurde erst nach seinem Tod wirklich bekannt. Um genau zu sein, fast 100 Jahre nach seinem Tod hat man erst angefangen, ihn ernst zu nehmen. Vorher war er irgendjemand. Aber er hat einer dieser Texte verfasst in einem Lied, was ich sehr schön finde. Und da hat er eine Entscheidung getroffen. Und da liest, und den möchte ich gerade vorlesen zum Abschluss, Jesus bleibet meine Freude. Das ist eine Entscheidung. Jesus ist meine Freude. Kann sich selber die Frage stellen, über was freue ich mich in diesem Leben? Jesus sagt, ich bin der, der dich liebt, du darfst dich an mir freuen. Meines Herzens Trost und Saft, mit Werken des 18. Jahrhunderts. Jesus wehret allem Leide, er ist meines Lebenskraft. Meiner Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schatz und Wonne. Darum lasse ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht. Versöhnung löst. Und das merkt man manchmal in den Gesichtszügen, wenn man erlöst lebt. Was Bach hier letztendlich sagt, ist, ich treffe eine Entscheidung im Leben für Jesus Christus. Und wenn wir an Weihnachten gedenken, denken wir daran, dass Jesus sich für uns entschieden hat. Darum kam er in die Welt, um uns zu retten, sogar dafür zu sterben und aufzuerstehen. Und jetzt ist die zentrale Frage, vielleicht gerade an diese Weihnachten, für was entscheide eigentlich ich mich? Oder für wen entscheide ich mich? Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du selber Mensch wurdest, in der Krippe kamst, zur Welt, diese Welt erlebt hast, ohne Sünde, weil du noch ganz Gott warst. Und trotzdem kanntest du Hunger, Leid, Verrat, Schmerz, all diese Dinge. Am Ende bist du sogar gestorben. Aber du hast den Tod besiegt, du bist auferstanden. Und jeder, der das glaubt, jeder, der dir vertraut im Leben, darf das annehmen und hat das ewige Leben. Welche Perspektiven, welche Hoffnung schenkst du uns durch dein Wort? Ich danke, dass wir heute daran gedenken dürfen, dass du größer bist als Zweifel, größer als Leid, als Krieg, als Inflation und Probleme. Und dass du über diesen Dingen stehst und wir aufschauen dürfen im Gebet zu dir und sagen, danke, dass da noch mehr ist im Leben. Mehr, als ich sehen oder erkennen kann, weil du da bist und weil du der Herr bist. Danke dafür, Jesus. Amen.